Shalom uvracha. Ich grüße alle ganz herzlich mit dem Gruß, wie man sich halt in Israel grüßt. Ich weiß, die meisten kennen den Gruß Shalom. Stimmt's? Frieden. Ist aber nur die halbe Wahrheit. So grüßen sich in Israel nur die Reingeschmeckten. Der eigentliche komplette Gruß heißt Shalom uvracha. Ich weiß, das ist ein Zungenbrecher. Uvracha. Könnt ihr das nachsagen? Uvracha. Shalom uvracha, das heißt nämlich Frieden und Segen. Meine Brüder und Schwestern, wir haben einfach erkannt, dass ein Frieden, so diplomatisch er auch eingefädelt und gut gemeint gemacht worden ist, ohne den Segen Gottes nicht funktioniert. Er ist eine getünchte Wand, die irgendwann einmal abbröckelt. Was wir brauchen ist Shalom uvracha, Frieden und Segen. Ein Frieden, der aus dem Segen Gottes kommt. Zuerst einmal vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf, in dem schönen Stockach. Warum heißt Stockach eigentlich Stockach? Wisst ihr nicht, ne? Das ist ja ein Dingelding. Oh, jetzt kriege ich sogar Wasser. Das sind immer so die Leute, die mir Wasser geben. Die wollen das irgendwann im Himmel vergolten bekommen. Das ist so. Was? Dankeschön. Okay. Ich habe draußen einen Büchertisch. Da sind mehrere Bücher drin. Zum Beispiel 100 Fragen an Israel und Antworten, leicht gemacht. Dann Brennpunkt Jerusalem, ganz aktuelle Themen. Dann Schlüssel zur Torah, 54 Auslegungen über die 5 Bücher Mose, wie die Urchristen, als sie noch Juden waren, das ausgelegt haben. Und dann ein letztes Buch, ich arbeite jetzt noch am neuen, aber es ist noch nicht fertig, 77 Puzzle, 77 Kurzgeschichten aus meinem Leben. Tja, da könnt ihr einmal hinter die Kulissen schauen. Nehmt ihr das bitte hinterher mit. Ich bin auch froh, dass ich diesmal mit meiner Frau unterwegs sein kann. Und das ist auch sehr schön. Wir haben ja hier auch das Wetter mitgebracht aus Israel. Wir haben es auch in Israel immer warm, wunderschön warm, nur nicht so feucht. Bei uns ist die Wärme trocken. Aber ihr habt es hier etwas feuchter. Meine Brüder und Schwestern, ich sage noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier bei euch sein zu dürfen. Und dann ein Pastor, der so französisch Akzent spricht, Kartoffeln und so, das ist etwas ganz Besonderes. Und dann, ich liebe diesen Akzent. Ja, ich muss. Das Thema für den heutigen Morgen ist ja ein gemischtes Thema, geistlich und auch mit historischen Dingen, die Wurzel, die Juden und Christen trägt. Heute Abend ist ein ganz aktuelles politisches Thema über die ganze Situation, was derzeit in Israel läuft. Also bringt da noch Leute mit. Meine Brüder und Schwestern, immer wieder werde ich gefragt, was Juden und Christen trennt oder vereint? Fragezeichen. Es ist dabei wie mit einem halben Glas Wein. Die einen sagen, es ist halb leer, die anderen halb voll. Die einen sehen in Juden und Christen verschiedene Religionen und die anderen sehen in Juden und Christen eine gottgewollte Einheit. Darauf kann ich nur einen Satz antworten. Nicht, was wir heute sind, sondern was wir gestern waren, werden wir morgen sein. Ich sag's noch einmal. Nicht, was wir heute sind, sondern was wir gestern waren, werden wir morgen in Zukunft sein. Denn zur Zeit Jesu und der Apostel und der ersten Urgemeinde gab es noch keine vom Judentum getrennte Kirche, sondern nur das gemeinsame Glaubensbekenntnis an den einzigen und alleinigen Gott, so wie Jesus es auch betete: Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, nur einer. Denn wir haben, Juden und Christen, eine gemeinsame Glaubenswurzel, die Juden und Christen gemeinsam trägt. Die ersten Christen versammelten sich, können wir nachlesen in Apostelgeschichte 2, versammelten sich täglich im Tempel, trennten sich, und hier müssen wir mal darauf achten, das war nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, und trennten sich trotz ihres voll Heiligen Geistes sein, nicht vom Judentum. Vor dem Regierungssitz unseres jeweiligen israelischen Ministerpräsidenten in Jerusalem steht ein abgesägter, dicker, alter, uralter Baumstamm. Ich weiß nicht, wann er abgesägt wurde, aber es ist ein abgesägter. Und aus diesem abgesägten, uralten Baumstamm wachsen zwei neue Stämme heraus. Diese beiden Jungstämme, die von ein und derselben Wurzel getragen werden, erinnern mich immer wieder und jedes Mal, wenn ich das sehe, daran, als David Ben-Gurion 1948 den Staat Israel ausrief. Damals, 1948, gab es in Israel genau gezählt, nicht mehr und nicht weniger, 12 messianische Juden, 12 Judenchristen in Israel. Das heißt, in demselben Jahr sprossen aus ein und demselben alten Stamm, Wurzelstamm, zwei gleichbedeutende frische Stämme. Denn in demselben Jahr, als Gott mit dem jüdischen Volk einen neuen politischen Staatsanfang machte, in demselben Jahr machte er wiederum mit 12 Judenchristen, mit 12 Jüngern, jüdischen Jüngern, die an Jesus glauben, wiederum einen neuen Anfang einer messianischen Gemeinde. Denn in den Augen Gottes sind wir eine heilsgeschichtliche Einheit, die nun wieder zu dem wird, was wir ursprünglich waren. Eine Einheit. Was noch getrennt ist, vereint sich für das Morgen. Ich sage hier etwas, das klingt vielleicht hier und da schrill in den Ohren, gehört aber mit dazu, das muss man einfach mal wissen. Leider gab es in der Geschichte immer wieder leidvolle Bemühungen, die versuchten, Juden und Christen auseinanderzuhalten. Dies geschah von jüdischer Seite wie auch von christlicher Seite. So wie jüdische Eiferer damals den Stephanus um seines Glaubens willen an Jesus gesteinigt hatten, forderten danach nicht jüdische Kirchenväter, wie zum Beispiel der später heilig gesprochene Ignatius im 2. Jahrhundert, die hellenistischen, die nichtjüdischen Christen auf, Juden und Judenchristen, weil sie noch nach Judenart, wie er schrieb, ihren Glauben lebten, wörtlich, ich zitiere ihn, den heiligen Ignatius, wie stinkenden Unrat und wilde Tiere zu behandeln. Der nächste Schritt lag nahe, nämlich diese wilden Tiere und Bestien umzubringen, was auch geschah, als im 3. Jahrhundert Kirchenlehrer Tertullian zum Kampf gegen Juden, und ich betone immer, gegen Juden und Judenchristen aufrief. Denn gegen diese, ich zitiere ihn, Verfälscher der Wahrheit und reißenden Wölfe gibt es nur einen Kampf, nur den Kampf, sie müssen erschlagen werden. Das waren alles heilige Kirchenväter. Diesen gnadenlosen Kampf gegen Juden und Christen führte um die Mitte des 3. Jahrhunderts auch der später heilig gesprochene Bischof Cyprian. Er bezeichnete im 69. Brief, den er schrieb, Juden und Christen als Feinde des Herrn Jesu. Denen, Zitat, denen man nicht einmal Brot zum Essen und Wasser zum Trinken geben dürfe, geschweige denn das heilbringende Wasser der Taufe. Es sei daher gerecht, diese Judenpest und dieses Geblök der Judenchristen, stellt euch das mal vor, zu vernichten, damit sie die wahre Kirche nicht beschmutzen. Das Übel der Trennung zwischen Juden und Christen begann damals nicht erst seitens der Juden. Die waren ja mittlerweile schon unter alle Völker zerstreut. Sondern die Trennung wurde von den nicht-jüdischen Christen vollzogen, weil sie mit den Judenchristen, die damals von einem Bischof der Beschneidung regiert wurden, nichts zu tun haben wollten. Und da die Heidenchristen, die nicht-jüdischen Christen, in der absoluten Mehrheit waren, lag es auf der Hand, dass die Judenchristen bald ganz von der Bildfläche verschwunden sind. Und so wie der jüdische Zweig, das jüdische Volk, unter alle Völker verschwand, eine Zerstreuung der Völker, verschwand auch die judenchristliche Gemeinde. Sodass nun ein tot aussehender Baumstumpf übrig blieb, der zu der leidvollen Irrlehre verführte, dass die Kirche nun anstelle Israels getreten sei. Doch dieser alte Baumstumpf, dieser totgeglaubte Baumstumpf, trieb unerwartet neue Zweige. Das totgeglaubte Israel und die totgeglaubte messianische Gemeinde, die Judenchristen, sind in unserer Generation zu neuem Leben erwacht. Das ist eines der größten Wunder in unserer Zeit. Und ungeachtet dessen erkennen viele Kirchen den Staat Israel nicht an, denn der Judenstaat Israel darf gemäß ihrer Irrlehre nicht existieren, lehren sie doch, dass sie anstelle Israels getreten sind. Und um an dieser Irrlehre festhalten zu können, bekämpfen diese Kirchen antizionistischer Weise die in Erfüllung gehenden Verheißungen Gottes. Und damit auch die Heimkehr der Juden aus aller Welt. Und das, obwohl der allmächtige Gott, das können wir nachlesen, unter anderem in Jeremia 31, Vers 10 sagte, er, der Israel zerstreut hat, er derselbe, sammelt es auch wieder. Was heute vor unser aller Augen geschieht, ihr Lieben, ich predige nicht für eine Sache, die irgendwann einmal geschieht. Das geschieht vor unseren Augen. Auch wenn ca. 1900 Jahre Trennung dazwischen liegen, werden die Sehenden unserer Generation Augenzeugen, wie das wieder zusammenfindet, was von Gott her zusammengehört, Juden und Christen. Der Mensch kann nicht lösen, was Gott zusammengefügt hat. Leider wird das Wort Einheit häufig falsch verstanden. Einheit bedeutet, ihr Lieben, nicht Eintönigkeit, sondern Harmonie in Vielfalt. So ergeben erst viele verschiedene Stimmen den in Harmonie vereinten gemischten Chor. Der, wie es in der Offenbarung 15 heißt, gemeinsam das alttestamentliche Lied des Mose singt, gemeinsam das neutestamentliche Lied des Lammes singt. Ebenso wohnen im himmlischen Jerusalem, können wir nachlesen in Offenbarung 21, Juden und Christen in gottgewollter Harmonie zusammen. Denn die Tore der ewigen Stadt tragen die Namen der 12 Stämme Judas. Und die Grundsteine dieser ewigen heiligen Stadt tragen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Ich weiß nicht, wer hier, ich sag's mal so, von der Bibel her gesehen, noch von Trennung reden kann. Denn nicht, was wir heute sind, sondern was wir gestern waren, werden wir morgen sein. Juden und Christen sind in den Augen Jesu ein Reich. Und daher warnt uns Jesus, können wir nachlesen in Matthäus 12, Vers 25, dass jedes Reich, das in sich gespalten ist, zugrunde gehen wird. Und das ist auch der Grund dafür, dass es in vielen Kirchen, ich sage es hier einmal ganz klar, geistlich bergab geht. Denn ihnen fehlt die biblische Verbundenheit zu Israel und damit zur Wurzel ihres und unseres Glaubens. Und das ist auch unsere Berufung als Israel heute Redaktion. Die Leser aktuell und wahr im Licht der Bibel zu informieren, damit Juden und Christen wieder in gottgewollter Weise zusammenfinden. Heute sieht man das Verhältnis der Juden leider immer nur im Zeichen der Judenverfolgung. Mit dem schrecklichen Final des Holocaust. Doch, meine Brüder und Schwestern, es gab auch andere Zeiten. Schöne Zeiten, glorreiche Zeiten, Zeiten, in denen Juden und Christen in der Diaspora, hier in Deutschland, in Frankreich, wo auch immer, als Freunde zusammenlebten, auch wenn sie unterschiedlich nach außen hin unterschiedlichen Glaubens waren. Bitte betrachten Sie das Verhältnis Juden und Christen nicht immer unter dem Vorzeichen des Holocaust. Es gab auch andere Zeiten. Obwohl schon vor der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus viele Juden freiwillig in der Diaspora lebten, zum Beispiel unter anderem in Alexandria, in Spanien, Griechenland und Rom, vollzog sich die eigentliche Vertreibung der Juden unter alle Völker erst zur Regierungszeit vom römischen Kaiser Hadrianus im Jahre 135 nach Christus. Und als der Krieg dort unten im Nahen Osten, der römische Krieg, zu Ende war im Jahre 135 nach Christus, der letzte Bar Kochba-Aufstand war niedergeschlagen. Ja, wurden die römischen Söldner ausbezahlt, ausgemustert, wie es offiziell heißt. Ein Drittel des Soldes erhielten die Söldner in Form von Landparzellen irgendwo in der Walachei, in dem riesigen römischen Imperium. Landparzellen. Ein Drittel ihres Soldes wurde ihnen in bare Münze ausgezahlt. Sesterzen, kennt ihr alle aus Asterix und Obelix, nicht wahr? Ein Drittel in Form von Sklaven aus den eroberten Gebieten. Und auf diese Weise kamen die Juden als römische Sklaven auch nach Germanien, Helvetia, Trier, Köln, Bern und so weiter. Vielleicht auch nach Stockach, ich weiß es nicht. Und da die ausgemusterten Römer als Krieger nur ihr Kriegshandwerk verstanden, die waren Krieger, waren Soldaten, Gladiatoren, überließen sie ihren jüdischen Sklaven den Geschäftsbereich. Wodurch nicht nur die ehemaligen Soldaten, sondern auch ihre ganze Umgebung wirtschaftlich profitierte. Die Juden erfreuten sich in der Diaspora großer Beliebtheit. Denn sie waren Kaufleute, die waren Ärzte, Advokaten und sonstes. So existierte bereits im Jahre 321 im römischen Köln eine blühende jüdische Gemeinde. Und dazu forderte Kaiser Konstantin alle Behörden in seinem Großreich auf, Juden in die Stadträte zu beordern, weil sie der Stadt zum großen Nutzen werden. Wisst ihr, was das heißt? Die haben im Frieden zusammengelebt. Hat der eine vom anderen profitiert? Und das ist das Wunderbare. Und die Juden waren schon lange ein Volk gewesen, bevor sie unterjocht und vertrieben worden waren. Die Deutschen und Helvetier dagegen hatten dazu mal noch nicht einmal begonnen, ein Volk zu werden. Da waren die Juden schon seit Salomos Zeiten ein Volk. Und erst unter der Mitwirkung der Juden wurden aus den römischen Garnisonen richtige Städte. Und wie in Spanien gab es dann auch in Germanien und Helvetia bald ein goldenes Zeitalter, in dem Juden und Nichtjuden prächtig zusammenlebten. Da braucht man nur an die Zeit Karls des Großen zu denken, der im Jahre 797 seine Edelleute Landfried und Sigismund zusammen mit dem Juden Isaak zum Kalifen Harun al-Raschid nach Bagdad schickte, um zwischen Germanien bzw. Europa und dem Orient Handelsbeziehungen aufzubauen. Die beiden Edelleute, Landfried und Sigismund, überlebten nicht die Strapazen der Reise. Nur der Jude Isaak kehrte nach fünfjähriger Odyssee wieder zurück mit dem Handelsvertrag des Kalifen und mit einem weißen Elefanten. Und reichen Geschenken kam er nach 5 Jahren Odyssee wieder in der Kaiserstadt Aachen an. Von da ab erhielten die Germanen, Karolinger und wer es auch war, ja Gewürze, kostbare Stoffe und Arzneien aus dem Orient. Die Handelsbeziehungen zwischen Okzident und Orient waren geschlossen. Wer hat sie vollbracht? Der Jude Isaak. So bestand zwischen Juden und den Germanen, die unter Karl dem Großen zu Europäern wurden, eine friedsame Toleranz. Und das war einfach das Wunderbare, das dürfen wir nicht vergessen, ihr Lieben. Wir gehören zusammen. Und ich sage noch etwas, wir passen auch zusammen. Und das ist das Schöne, das wollen wir mal ganz klar betonen. Ihr Lieben, man kann und darf die Meinung des anderen nicht mit Gewalt verändern. Das darf man nicht. Und das genau taten damals die Kirchen, als sie die Juden hinterher versuchten, durch Zwangstaufen zu konvertieren. Und je mehr die Kirche an Einfluss gewann, desto antijüdischer wurde auch die Politik der Kaiser und Fürsten. Das ging bis in unsere Zeit hinein und ist auch jetzt noch, oder ich sage es einmal anders, wieder der Fall. Zuerst gab es den religiösen Antijudaismus, dann den rassistischen Antisemitismus und heute gibt es den politischen Antizionismus. Diese 3 Arten sind wie beim Auto die 3 Gänge, die je nach Bedarf, je nach Lust und Laune umgestaltet und gewechselt werden können. Vom Antijudaismus zum Antisemitismus und zum Antizionismus. Es gab eine Zeit, in der Juden als deutsche und Schweizer Bürger mosaischen Glaubens hoch im Kurs standen. Ich könnte jetzt stundenlang Namen aufzählen, mache ich nicht, brauche keine Angst haben. Daher nenne ich nur die Zahl der jüdischen Nobelpreisträger. Obwohl die Juden weltweit nur einen Bevölkerungsanteil von 0,025% ausmachen, liegt ihr Anteil an Nobelpreisen bei mehr als 27%. Das heißt, mehr als 100-fach sind es Juden. Die Juden spielten in der Gesellschaft und Kultur, Wissenschaft und Medizin eine unübersehbar positive Rolle, bis plötzlich der Ruf erschallte, die Juden sind unser Unglück. Die Shoah, wie man es in Hebräisch sagt, der Holocaust riss 6 Millionen Juden in den Tod. Holocaust heißt übersetzt Brandopfer. Der deutsch-nationalsozialistische Todesengel verschonte nicht einmal die Kinder, so mussten 1,5 Millionen Kinder umkommen, nur weil ihre Eltern Juden waren. Damit legte sich, ich sage es hier auch einmal nur als Zwischenbemerkung, damit legte sich auf Deutschland eine gewisse Schuld, die durch keine Wiedergutmachungszahlen getilgt werden kann. Die Bundesrepublik Westdeutschland, im Gegensatz zu Ostdeutschland, zahlte eine Entschädigungssumme in Höhe von 85 Milliarden D-Mark. Das sind heute ungefähr umgerechnet 43 Milliarden Euro. Wenn man diese Summe, kann jeder zu Hause nachrechnen, durch 6 Millionen teilt, ergibt dies, dass für jeden ermordeten Juden 7.160 Euro gezahlt wurden. Ungeachtet aller Güter, Häuser und Kunstschätze, die von den Juden vorher geraubt und enteignet worden sind. Ihr Lieben, das wäre dasselbe, als wenn ich jetzt einen Menschen hier raussuchen würde, vorher ausraube und danach umbringe und dann zum Gericht hingehe und ihm 7.160 Euro hinblättere und sage so, damit bin ich freigesprochen. Pardon? Der Staat Israel erhielt von dieser Entschädigungssumme gemäß dem Luxemburger Abkommen 3 Milliarden D-Mark. Das sind heute umgerechnet etwa 250 Euro pro Mordopfer. Es ist einfach mal wichtig, diese Zahlen zu wissen. Denn man hört bereits wieder Stimmen, die den Juden vorwerfen, finanzielle Blutsauger zu sein, die aus dem Holocaust Kapital schlagen. Und wenn man um diese teuflische Vergangenheit weiß, muss man, ich sage es hier mal ganz klar, das israelische Volk bewundern, wie es trotz anfänglicher Schwierigkeiten, die da waren, heute so positiv mit dem deutschen Volk kooperiert. Wir sind Freunde, Freunde. Es ist tatsächlich ein Wunder geschehen, denn so viel Bereitschaft des jüdischen Opfervolkes, dem Tätervolk Deutschland zu vergeben, sage ich hier mal ganz klar, heißt praktizierte Vergebung hoch drei. In Israel redet man nicht fromm von christlicher Vergebung, sondern praktiziert ganz realistisch jüdische Vergebung. Deutschland ist heute für Israel nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner, der zweitwichtigste Partner im Jugendaustausch und dergleichen. In diesem Jahr besuchten bereits 24% mehr Touristen, durchschnittlich aus allen Nationen, Israel. 24% mehr als im vorigen Jahr. 24%, das ist der internationale Durchschnittsprozentsatz. Demgegenüber aber stieg die Anzahl der Touristen aus Deutschland um 36%. Psch. Kommt nach Israel. Die israelische Eisenbahngesellschaft bestellte in Deutschland, nicht in Amerika oder nicht sonst wo, in Billigländern, Korea oder ich weiß nicht woher, bestellte in Deutschland insgesamt 671 Reisezugwagen im Wert von 870 Millionen Euro. Wir sorgen dafür, dass ihr Arbeitsplätze kriegt. Ferner kaufte Israel in Deutschland U-Boote für Israel im Wert von 667 Millionen Euro. So ist zum Beispiel auch die Schweizer Firma Nestle, ich bin ja hier dicht an der Schweiz, oder ist das so weit, ne? So ist zum Beispiel die Schweizer Firma Nestle der Hauptaktionär der israelischen Lebensmittelfirma Ossem. Und dafür wurde die Schweizer Firma Nestle von den Arabern auf die schwarze Boykottliste gesetzt. Die Araber dürfen keine Nestle-Produkte mehr kaufen. Das heißt, es gibt zwischendurch immer wieder Störmanöver. Denn auch der Widersacher Gottes, der auch der Feind Israels ist, schläft auch nicht. Er darf und kann, ich unterstreiche das Wort kann uns aber nicht aufhalten, unseren Blick in die gemeinsame Zukunft zu richten. Denn wir haben eine gemeinsame Wurzel. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 9 bis 11, dass die Christen aus den Nationen in den Ölbaum der Erwählung hineingefropft worden sind. Das heißt, in den Baum des von Gott erwählten Volkes Israel. So wie das Volk Israel erwählt ist, so sind alle dort in diesen Baum hineingefropften gläubigen Christen mit von Gott Erwählte. Juden und Heidenchristen werden also von ein und derselben Wurzeln nicht nur getragen, jetzt kommt ein neues modernes Wort, sondern auch genetisch gespeist. Ja, heute spricht man ja viel von Genen. Das bedeutet, wer in den Ölbaum Israel eingepfropft ist, in den Olivenbaum, Ölbaum Israel, ihr Lieben, der kann keine anderen Früchte bringen als nur Oliven. Er kann also keine Tomaten oder Stachelbeeren bringen. Er ist genetisch hineingepfropft. Er kann nur die Früchte bringen, die diese Wurzeln produzieren. Und in der Gegenrechnung bedeutet dies, wer andere Früchte bringt als Oliven, ist nicht in den Ölbaum eingepfropft. Er bleibt Tomate oder Stachelbeere. Er gehört nicht zu den Erwählten des Herrn. Denn Jesus sagt uns in Johannes 15, Vers 16, unmissverständlich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ihr Lieben, das ist mir eines der liebsten Worte. Ein Auserwählter Gottes zu sein. Nicht ihr habt mich erwählt. Ach, weißt du, als hier die WM war, Fußball auch, wir waren ja in Israel ausgeflippt. Man hat jedes Mal, nicht wahr, man hat gezittert und gebangt. Man ist bei uns wegen der Zeitverschiebung bis in die Mitternacht wach geblieben. Und dann in den letzten 2 Minuten, oh, gegen Italien. Dieses Zittern brauchen wir nicht mehr, ihr Lieben. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das ist das Wunderbare. Aber wofür? Wofür? Ich habe euch erwählt, eingepfropft, damit ihr Frucht bringt, heißt es dort weiter. Und was für Frucht? Was für Frucht? Antijüdische Dornen und Disteln? Antijüdische Dornen und Disteln? Nein. Nur die Frucht, die von der Wurzel ausgeht. Nur diese Frucht. Die Frucht des Geistes. Aber noch mehr. Wer in diese Wurzel hineingepfropft ist, der bekommt doch eine Gesinnung so, wie die Bibel es sagt. Er denkt so wie die Bibel. Er fühlt so wie die Bibel. Und er fühlt dem auch so wie das jüdische Volk, wie die Juden. Warum? Wir sind genenmäßig eins, ihr Lieben. Wenn wir das nicht sind, erkennbar an den Früchten, ihr Lieben, ich weiß nicht, dann müssen wir uns fragen, sind wir in den richtigen Baum gepflanzt oder in den Pflaumenbaum? Wer richtig feiern will, orientiert sich an die biblischen Feste. Er feiert die Feste so, wie sie uns in der Bibel bekannt sind. Doch du, das, ich weiß ja, hier wurde wunderschön gesungen. Warte mal auf einem jüdischen Fest. Da geht's aber los. Herzlich willkommen. Denn die jüdischen Feste sind immerhin biblische Feste. Und wer richtig singen will, ich weiß, ihr habt fantastisch gesungen. Ich will euch nicht. Wer richtig singen will, tritt schon jetzt in den gemischten Chor Gottes ein. So wie es in Offenbarung 15 steht. In dem gemischten Chor, wo Juden und Christen zusammensingen werden. Das heißt, er muss sich jetzt schon mit den Juden aussöhnen. Denn im Himmel singen Juden und Christen gemeinsam in ein und demselben Chor. Da sind keine Quertöne erlaubt. Wer als Christ in diesem himmlischen Chor, wo Juden auch mit drinnen singen, in diesem gemischten Chor singen will, der muss sich jetzt schon mit den Juden aussöhnen. Denn dort wird das alttestamentliche Lied des Mose und das neutestamentliche Lied des Lammes gesungen. Und wer einmal im himmlischen Jerusalem wohnen will, ja, der holt sich hier schon die Schlüssel dafür. Besorgt sich hier schon das Wohnrecht, einmal zusammen mit Juden wohnen zu wollen und wohnen zu können. Denn die Tore des himmlischen Jerusalem
tragen die jüdischen Namen. Und die Grundsteine, wie ich vorhin schon sagte, die christlichen Namen der 12 Apostel des Lammes. Das bedeutet, ein antijüdisch eingestellter Mensch wird nicht durch diese jüdischen Tore gehen wollen und gehen können. Ebenso wird ein antichristlich eingestellter Mensch im himmlischen Jerusalem kein Wohnrecht haben, weil er nicht auf den christlichen Fundamenten wohnen und leben will. Merkt ihr, was das heißt? Wir sind hineingepfropft, getragen von ein und derselben Wurzel. Wir brauchen ein und dieselbe Gesinnung. Genetisch schafft das der Heilige Geist. Wir können uns wenden, wie wir wollen. Wir leben heilsgenetisch. Das Wort konnte ich mal merken. Wir leben heilsgenetisch von ein und derselben Wurzel. Und das bedeutet, Juden und Christen sind eine heilsgeschichtliche Einheit. Ach, ihr Lieben, ich bin so froh, als solcher Mensch durch die Lande reisen zu dürfen. Nicht als Fremdling, sondern wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Wir sind eins. Das sage ich in Israel den Juden. Du, die Christen sind keine Fremdlinge. Sie werden von der gleichen Wurzel getragen. Das sage ich hier den Christen. Du, die Juden sind keine Fremdlinge. Sie werden von den gleichen Wurzeln getragen. Wir sind eine Sache. Aber wenn wir von den gleichen Wurzeln getragen werden, ihr Lieben, bringen wir auch die gleichen Früchte. Früchte, so wie Gott sie haben will. Und das ist das Gute. Und darum bitte ich euch, wenn ihr es könnt, nehmt Kontakt auf zu den Juden in eurer Umgebung hier. Nicht, um sie zu behämmern, sondern um sie zu umarmen. Ach du wirst von der gleichen Wurzel getragen wie auch ich. Mach das doch mal. Der guckt dich erst ganz verblüfft an. Ja, wir haben ein Gen. Und dazu schenke euch Gott Gnade. Ich freue mich heute schon auf den heutigen Abend. Ich weiß, das ist ein ernstes politisches Thema und das ist schön. Ich möchte jetzt zum Schluss noch den aaronitischen Segen sprechen, so wie er aufgetragen wurde, zu sagen. Und ich bitte dazu, wenn es möglich ist, aufzustehen. Yevarecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Und es segne dich der Ewige und behüte dich. Es lasse der Ewige dir sein Angesicht leuchten und begnadige dich. Es wende der Ewige sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Himmlischer Vater, du hast uns aufgetragen, diesen Segen, du hast ihn so diktiert, auf dein Volk zu legen. Und so lege ich diesen Segen auch hier auf diese Gemeinde, auf jeden Einzelnen, wo er auch gekommen sein mag. Ich lege diesen Segen auch, Herr, auf das deutsche Volk, auf Europa. Und ich bitte dich, Herr, segne von dieser Stätte aus auch dein Volk Israel und schenke dort in diesem Land, im Libanon, unter den Palästinensern, wo auch immer, Frieden, Frieden, Frieden. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Heute Abend um wie viel Uhr?
19:30 Uhr.
Aktueller politischer Vortrag über das aktuelle Israel. Herzlich willkommen, bringen Sie auch noch andere mit. Da sind noch 1,5 Stühle frei. Und sonst, ich stehe hinterher noch am Büchertisch. Denn wenn irgendjemand verkauft die Bücher, ich werde die Bücher signieren, nehmen Sie die mit, dann brauche ich sie nicht im Auto zurück transportieren. Dankeschön, Gott segne euch.